Guten Tag und vielen Dank, dass Sie Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern hören. Heute eine Kostprobe, in der wir Ihnen einen Roman vorstellen, der nicht mehr ganz druckfrisch ist. Denn Winterbienen von Norbert Scheuer erschien bereits vor 2 Jahren im Verlag C.H. Beck. Da mit über 100.000 Exemplaren der zurzeit wohl meistverkaufte Roman aus Rheinland-Pfalz, aber vielmehr noch, weil er ein ganz wunderbarer Roman ist, möchte ich ihn und seinen Autor hier ein bisschen lobpreisen. Norbert Scheuer gehört schon seit langem zu meinen Favoriten unter den Autoren des Südwestens. Er feiert übrigens demnächst, nämlich am 16. Dezember, um genau zu sein, seinen 70. Geburtstag. Eigentlich wollten wir ihn aus diesem Anlass in einer großen Folge ausführlich porträtieren. Aber Corona und die fehlenden Zugverbindungen im Ahrtal haben dies verhindert, vorläufig zumindest. Denn wir werden es nächstes Jahr nachholen. Norbert Scheuer wurde am 16. Dezember 1951 in Prüm, mitten in der Eifel, geboren. Er hat zunächst eine Lehre als Elektriker gemacht und physikalische Technik studiert, danach dann noch Philosophie. Bis 2017 hat er als Systemprogrammierer bei der Telekom gearbeitet. Sein erstes Buch mit Erzählungen hat er 1994 veröffentlicht und den ersten von bislang 8 Romanen 1999, also etwas spät. Die meisten spielen da, wo Norbert Scheuer lebt, in der Nordeifel, im Städtchen Kall. Genau genommen sind viele davon Episodenromane, Eifelreigen sozusagen, aus kurzen Geschichten, bei denen eine Hauptfigur im Mittelpunkt einer Handlung mit oft melancholischer Stimmung steht. Doch sie tauchen immer wieder auf, als Nebenfiguren in anderen Geschichten, später wieder als Hauptfiguren, deren Geschichten weitererzählt oder gelegentlich auch in die Vergangenheit zurückgeblendet werden. Ihre Sprache sei lakonisch, sagt Wikipedia, doch das trifft es nicht ganz. Sie ist nicht wirklich lakonisch oder höchstens so, wie das Leben selbst lakonisch sein kann. Von jenem regionalen Realismus, wie das Sprechen und Denken und Fühlen der sogenannten einfachen Leute, von denen Norbert Scheuer erzählt. Und meist ist das auch gar nichts Besonderes, was ihnen geschieht, wenn man es zum Beispiel mit den Nachrichten im Fernsehen vergleicht. Aber für sie ist es schon besonders, wie das ganz normale, wunschlose Unglück für jeden Menschen ein besonderes Unglück ist. In den Büchern wird es weder beschönigt noch dramatisiert. Ich weiß nicht, ob das lakonisch ist. Es ist einfach menschlich. Und das ist eines der Wunder in den Büchern von Norbert Scheuer. Ein anderes ist die untergründige Verbindung der scheinbar einzelnen Geschichten, die wie Flüsse im Karstgebirge mal hervortreten, eine Weile dahin meandern und dann im Untergrund des Romans verschwinden, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. So wird, was zunächst wie eine Ansammlung verschiedener Personen und Geschichten erscheint, ein raffiniert geknüpftes Beziehungsgeflecht. Aus einzelnen Mosaiken wird ein realistisches Panorama der Eifel. Ein Panodrama, hätte ich fast gesagt. Denn am Ende geht bei den Hauptpersonen alles den Bach runter. Selten in dramatischen Stürzen, in großen Katastrophen, höchstens vielleicht ganz am Schluss. Aber meist in haltlosem Schlingern, in langsam dahinschlitterndem Niedergang. Am Schluss der Winterbienen bemerkt die Hauptfigur, dass sie in ein Minenfeld geraten ist. Auch die 1-2 letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs hatte Egidius Arimont als ehemaliger Lehrer und Imker in der Eifel gelebt. Bedroht vom Krieg, dem er zwar wegen seiner Epilepsie entging, den aber am Ende einholt mit den Bomben der Alliierten und dem Mangel an Medikamenten. Ein Imker, der die Besuche seiner abgelegenen Bienenvölker benutzt, um immer wieder Flüchtlinge, vermutlich auch jüdische, gegen Bezahlung, die er für seine Medikamente braucht, über die belgische Grenze zu schleusen. Formal ist der Roman als chronologische Abfolge von Tagebucheintragungen organisiert. Wir erfahren viel über das Leben der einfachen Leute in der Nordeifel gegen Ende des Krieges. Einiges auch über Schreiben als Therapie und den Duft der Frauen. Und ganz viel über Bienen, auch über Winterbienen. Hören Sie jetzt den Anfang von Winterbienen, gelesen von Norbert Scheuer selbst.
Winterbienen. Tagebuch 1944-45, Egidius Arimont, undatiertes Blatt. Es gibt keine Darstellung der ganzen Wirklichkeit, nur eine Auswahl, P.L. Lagerquist. Ich wohne in einem Bergarbeiterstädtchen, das an einem Fluss liegt, der sich durch einsame, zerklüftete Landschaften schlängelt, eine Gegend mit kleinen Dörfern, inmitten von Magerwiesen, Fichten, Kiefern und Buchenwäldern, die sich bis zur belgischen Grenze erstrecken. Dies war immer schon eine verlassene, karge Region, die einst durch die Erosion des variszischen Urgebirges entstanden war, mit Bergrücken vulkanischen Ursprungs, welche die Hügellandschaft überragen, mit einer üppigen Vegetation, die die Bienen offenbar sehr lieben, denn sie leben bereits seit Millionen von Jahren hier, lange bevor Menschen im Oftland zu siedeln begannen. Jahrhunderte später christianisierten Mönche die keltischen und germanischen Stämme, die dennoch weiter ihre Matronen, ihre Wald- und Erdgeister verehrten. Einer unserer Vorfahren gehörte, wie uns Vater erzählte, zu diesen frühen Mönchen, ein Benediktiner namens Ambrosius, der im nahegelegenen Kloster lebte und Bienen züchtete. Wegen einer Liebesbeziehung mit einem Bauernmädchen verließ dieser Ambrosius im Jahre 1492 sein Kloster und gründete in einem der kleinen Höhendörfer eine Familie. Aus dieser Verbindung ging die erste Generation der Arimonts hervor. Es folgten Kriege, Pestilenzien, Hungersnöte, Zeiten des Friedens und wiederum Kriege, in denen meine Vorfahren auf dem Karstboden des Oftlandes Landwirtschaft und Bienenzucht betrieben und damit alle Fairnisse der Zeitläufte überlebten. Mein Vater gab schließlich die gewerbsmäßige Landwirtschaft auf, um im nahegelegenen Bleibergwerk zu arbeiten. Nebenher züchtete er weiterhin Bienen. Ich bin der Erste aus unserer Familie, der eine akademische Ausbildung angestrebt und für längere Zeit die Eifel für seine Studien verlassen hat. Schließlich bin ich in die Heimat zurückgekehrt, als meine Mutter gestorben war und mein Vater hinfällig geworden allein lebte. Zunächst habe ich im hiesigen Gymnasium eine Stelle als Lehrer angetreten und nebenher meinem Vater bei der Bienenzucht geholfen. Seit meiner vorzeitigen Entlassung aus dem Schuldienst kümmere ich mich nur noch um die Bienen und treibe für mich Studien zu meinem Benediktinervorfahren. Mein Lebensunterhalt bestreite ich, indem ich Honigprodukte wie Bienenwachskerzen, Wein und Likör an kleine Geschäfte der Umgebung liefere oder auf Märkten verkaufe. Nach dem Krieg will ich von hier weggehen und diese öde Gegend endlich hinter mir lassen, um in einer großen Stadt zu leben. Ich fürchte aber, dann wird es zu spät sein. Viele Städte sind bereits zerstört. Womöglich werde ich für immer hier bleiben müssen. Montag, 3. Januar 1944. Das abgestürzte Flugzeug ist ein amerikanisches Mitchell B-25. Gestern weiß an der Absturzstelle. Seit meiner Kindheit habe ich mit meinem Bruder Alfons zusammen Flugzeuge beobachtet und ich interessiere mich immer noch für sie. Ich erkenne die meisten Maschinen an ihrer Violette, den rechteckigen, ovalen oder spitz zulaufenden Tragflächen, am Rumpf oder am Leitwerk und der jeweiligen Bewaffnung. Mein Bruder hatte schon immer den Traum, die Erde auf irgendeine Weise weit hinter sich zu lassen. Seit ich denken kann, wollte er Sternenfahrer werden. An den Wänden seines Zimmers hängen noch seine Zeichnungen von Flugzeugen und Raketen, mit denen der Weltraum erobert werden soll. Im Bücherregal stehen Werke von Hans Dominik und Jules Verne, Romane über kosmische Reisen und von abenteuerlichen Expeditionen ins Erdinnere. Nach dem Schulabschluss meldete Alfons sich zur Luftwaffe. Dienstag, 4. Januar 1944. Als Kind bin ich oft, wenn ich nicht schlafen konnte, heimlich durch den dunklen, nach Jasmin und Geißblatt duftenden Garten hinauf zum Bienenhaus am Fels geschlichen. Ich berührte mit den Fingerspitzen die alten, porösen Fichtenbretter, pochte vorsichtig gegen das Holz, sprach mit unseren Bienen, legte mein Ohr an den Stock und wartete auf ihre Antwort. Ich lauschte dem aufbrausenden Sohn, das bald, nachdem sie sich eingestimmt hatten, wieder zu einem leisen, harmonisch pulsierenden Rauschen wurde, das vertraut und tröstlich klang. Manchmal schlief ich im Sommer auf dem Boden vor dem Bienenhaus ein und wurde erst morgens vom Summen der ausfliegenden Bienen geweckt. Donnerstag, 6. Januar 1944. Heilige Drei Könige. Noch immer stehe ich wie früher, als ich noch im Schuldienst war, jeden Morgen um 5 Uhr auf, trinke Malzkaffee, esse einige Scheiben Schwarzbrot mit Margarine und Akazienhonig von der letzten Ernte. Mit Johannisbeersaft nehme ich meine Antiepileptika Luminal ein. Lebensmittel und Medikamente sind seit Kriegsbeginn rationiert und nur noch auf Marken zu bekommen. Vaters Hund sitzt neben mir. Er ist ein betagter, eigenwilliger, grauschnauziger Rüde. Er begleitet mich, wenn ich nach draußen gehe, folgt mir überall hin. Nach dem Frühstück füttere ich die Ferkel im Stall neben der Scheune, bringe das Pferd auf die Weide, gehe zu meinen Winterbienen und entferne den Schnee von ihren Einfluglöchern. Die Bienen brauchen freie Fluglöcher für die Luftzirkulation im Stock. Die Aufgabe der jetzt lebenden Winterbienen besteht darin, die im Frühjahr zu erwartende neue Generation der Larven warm zu halten, zu schützen und zu füttern und so das Überleben des Volkes zu sichern. Donnerstag, 13. Januar 1944. Ich habe es heute nicht einmal bis in die Bibliothek geschafft, obwohl dort vielleicht eine Nachricht für mich deponiert sein könnte. Ich bringe nur noch wenige Flüchtlinge bis zur Grenze. Der Fluchtweg ist in den letzten Jahren immer gefährlicher geworden. Vor dem Krieg nahm jemand, der das Reich illegal verlassen musste, den Linienbus nach Losheim oder Prüm. Er stieg unweit der Grenze aus, sprang über den Straßengraben und lief über die Felder und Wiesen in die Freiheit. Nach der Annexion Belgiens gab es diese Möglichkeit nicht mehr. Die Organisation fand einen anderen, komplizierteren, aber relativ sicheren Weg. Ich wundere mich, dass ich immer noch von der Grenze rede, obwohl sie de facto nicht mehr existiert. Wenn jetzt Flüchtlinge kommen, steht in dem Buch, das ich gerade lese, am Rand mit Bleistift eine Signatur. Ich weiß nicht, wer die Signatur in das Buch schreibt. Sie steht jedenfalls immer auf einer bestimmten Seitenzahl und ich radiere sie aus, nachdem ich sie mir eingeprägt habe. Unter dieser Signatur finde ich dann einen Zettel vor, der mich über Treffpunkt, Uhrzeit und Anzahl der Flüchtlinge informiert. Habe ich die Flüchtlinge am angegebenen Ort abgeholt, führe ich sie auf dem langen Weg durch das Bergschadensgebiet zu ihrem Versteck, eine geheime Grotte unterhalb des Elefantenkopfes, die zwar auch auf viel kürzerem Weg direkt von meinem Haus aus erreichbar ist, was aber viel gefährlicher wäre. Wie die Wohnung einer Maus hat auch meine Höhle mehrere Ausgänge. In der Kindheit habe ich mit Alfons den Zugang zur Höhle im Garten zufällig entdeckt und sie ist immer unser Geheimnis geblieben. Die Flüchtlinge bleiben unten im Versteck, bis ich die Anweisung bekomme, sie zur Grenze zu bringen. Wegen der Bienen muss ich noch vor Sonnenaufgang, bevor sie zum Sammeln ausfliegen, bei den Ruinen der römischen Kalkbrenneröfen im Grenzgebiet angekommen sein. Der Transport der Bienenvölker kann nur von den Abendstunden bis zum nächsten Morgen erfolgen. Die Flüchtlinge kauern während der Nachtfahrt in eigens von mir konstruierten Bienenkästen. Um sie herum platziere ich zusätzlich Beuten mit besonders stechfreudigen Völkern. Im letzten Sommer transportierte ich ein kleines Mädchen. Unterwegs wurde ich von Feldgendarmen angehalten. Ich erklärte, dass ich meine Bienen zu ihren Weiden an der Grenze presste, dass ich sie nachts in den Kästen transportieren müsse, weil sie tagsüber zum Sammeln ausflögen. Daher sei es nur möglich, sie nach Anbruch der Dunkelheit, wenn sie alle wieder in ihren Stöcken seien, von einem Standort zu einem anderen zu bringen. In der Regel geben sich die Gendarmen mit meinen Erklärungen zufrieden und ich werde nicht aufgefordert, meine Bienenkästen zu öffnen. Ich zeige lediglich meinen Passierschein vor und darf weiterfahren. Damals aber untersuchten die Gendarmen das Fuhrwerk, verlangten, dass ich alle Magazine aufmache. Ich warnte sie vor den Stichen der in ihrer Ruhe gestörten Bienen. Doch die Gendarmen bestanden weiterhin darauf, in die Stöcke zu schauen. Mit Maschinenpistolen liefen sie um das Fuhrwerk herum und leuchteten mich zwischendurch immer wieder an, während ich die Zargen von den Ständen abhob. Aber tausende Bienen strömten heraus und formierten sich zu einem großen, dunklen Schwarm. Das Mädchen kauerte reglos im Versteck. Die Bienen flogen auf der Suche nach ihrer Königin in den Kasten, in dem die Kleine hockte. Sie hatten sie bald umhüllt und so unsichtbar gemacht. Bienen sind, wenn sie ausschwärmen, nicht aggressiv. Sie wollen nur zu ihrer Königin und haben nichts anderes im Sinn, als sie zu beschützen, denn ohne sie ist ein Volk völlig hilflos und stirbt. Ich hatte der Kleinen vorsorglich Lockenwickler mit Königinnen am Kleid befestigt.
Nach einer Einführung in Leben und Werk von Theo Schneider las Ihnen Norbert Scheuer den Anfang des Romans Winterbienen, erschienen im Verlag CH Beck München 2019.